Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 2. Oktober. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt doch mit auf eine kleine Reise. Es geht heute nach Leipzig, in die Stadt. Ja, natürlich. In die Stadt von Johann Sebastian Bach, aber eben auch in die Stadt von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ohne Mendelssohn kein Bach, ohne Bach kein Mendelssohn. So heißt es irgendwann heute in diesem Podcast, das kann ich schon verraten. Und wir reden mit jemandem, der die Personen und die Bedeutung von Felix Mendelssohn Bartholdy in vor allen Dingen Leipzig einschätzen kann wie niemand sonst. Mein heutiger Gast ist Patrick Schmeing. Er ist Direktor und geschäftsführender Vorstand des Mendelssohn-Hauses in Leipzig. Und ja, er veranstaltet in Kürze, am 2. November beginnt es, die Mendelssohn-Festtage. Dort gibt es auch natürlich wieder zwei Preisträger in der Kategorie Musik und in der Kategorie Europa. Beide wird er uns ausführlich vorstellen. Aber wir werden natürlich auch über den Einfluss Mendelssohns auf Leipzig reden und auf die Bedeutung, die Felix Mendelssohn Bartholdy noch heute für die Stadt hat. Ich freue mich, dass er jetzt am Telefon ist. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Patrick Schmeing.
Guten Morgen.
Fangen wir doch einfach mal mit Mendelssohn in Leipzig an. Ich glaube, er ist relativ spät überhaupt erst dahin gekommen. 1835, glaube ich, ne?
1835, richtig.
Genau, ja. Und hat dann das Gewandhaus übernommen und war da einfach auch prägend. Was hat Mendelssohn in Leipzig verändert?
Naja, also im Grunde kann man salopp sagen, er hat die Welt der Musik verändert. Er war
runter machen wir es nicht, genau.
Er war, wie Sie sagen, Gewandhauskapellmeister, also Chefdirigent des damals schon berühmten Gewandhausorchesters, eine der wichtigsten Positionen in der Musikwelt, schon damals. Mhm. Und er wurde das im Alter von 26 Jahren, also 1835.
Nimm das anderes nächstes.
26. Genau. Und damit ist er immer noch der jüngste Gewandhauskapellmeister. Und in diesen 12 Jahren, er war Gewandhauskapellmeister 12 Jahre lang bis 1847, und das heißt bis zu seinem Tode. Also er hat in Leipzig im Grunde genommen den Höhepunkt seiner Karriere und im Grunde auch den Höhepunkt seines Lebens erlebt. Ne? Und er hat natürlich ein unglaubliches Œuvre und ein unglaubliches Werk der Welt geschenkt. Aber darüber hinaus war er eben für Leipzig und die Musikwelt sehr wichtig.
Ich glaube, er hat auch so dieses Kapellmeisteramt wirklich geprägt. Ne? Also er war so ein Dirigent, wie wir ihn heute kennen, was damals aber nicht selbstverständlich war. Er hat tatsächlich Programme gemacht, hat Haydn geholt, hat also wiederentdeckt, hat wirklich konzeptionell programmiert. Ne? Der hat schon sozusagen einen anderen Drive in diesen ganzen Job gebracht.
Ja, so kann man das sagen. Also heute würde man vielleicht sagen, er hatte auch Managerqualitäten über den Künstler hinaus. Also er hat sich sehr um seine Musiker und um sein Orchester gekümmert und gesorgt. Er hat dafür geworben, dass die ordentlich bezahlt wurden und die Stadt Leipzig auch und die Kaufmannschaft ordentlich die Musiker vergütet und dadurch im Grunde eine Entspannung auch eintritt und die sich ganz und umso mehr der Musik und der Kunst widmen können. Denn er war auch ein sehr anspruchsvoller Künstler, ein sehr anspruchsvoller Dirigent. Ne? Und Sie sagten eben Wiederentdeckung Haydns. Ich würde sagen Wiederentdeckung Bachs auch. Ne? Also Johann Sebastian Bach,
gerade in Leipzig
1750 in Leipzig verstorben, und man kann es heute kaum glauben. 80 Jahre lang wurden die großen Oratorien, die großen Werke Bachs nicht aufgeführt. Ne? Und wir verdanken das Mendelssohn 1829 im Alter von 20 Jahren zum ersten Mal die Matthäus-Passion Bachs wieder aufgeführt in Berlin. Und im Grunde hat er dadurch Bach der Welt zurückgegeben. Also wir sagen, kein Mendelssohn ohne Bach, weil die Musik Bachs sehr wichtig war für seine künstlerische Prägung, so auch wie die Beethovens und Mozarts und Haydns, aber eben auch Bachs. Und wir können aber auch sagen, kein Bach ohne Mendelssohn, weil er im Grunde die Bach-Renaissance eingeleitet hat.
Ja, da sieht man schon, was so ein Generalmusikdirektor, heißt das nicht mehr, aber Gewandhauschef bei Ihnen bewirken kann oder was überhaupt eben ein Orchesterleiter machen kann, weil er hat ja nicht nur, wie Sie eben gesagt haben, er war nicht nur Dirigent, hat programmiert, hat auf Qualität gesetzt und war Manager, sondern er war dann auch noch am Konservatorium nebenbei. Ja?
Er hat das erste Konservatorium, also die erste Musikhochschule in Leipzig, im deutschsprachigen Raum in Leipzig gegründet, die heute natürlich immer noch da ist, seinen Namen trägt, Hochschule für Musik und Theater, Felix Mendelssohn-Bartholdy in Leipzig, mit Studierenden aus aller Welt und auch zum Ruf der Musikstadt beiträgt. Mhm. Und er hat sich da auch durchgesetzt. Also er hat beim Sächsischen König ist er vorstellig geworden und hat dafür gesorgt, dass die Musikhochschule nach Leipzig kommt und eben nicht nach Dresden. Man könnte ja sich fragen, warum nicht an den Hof oder in die Nähe des Hofes. Also da hat er argumentiert und hat auch hat sich da durchgesetzt. Davon profitiert Leipzig. Also Leipzig ist Musikstadt. Das ist zweifelsfrei mit Menschen aus aller Welt, die der Musik wegen nach Leipzig kommen. Bach, Mendelssohn, das Gewandhausorchester, der Thomanerchor, die Thomaskirche, das Opernhaus, Robert Schumann, Edvard Grieg. Also es ist unendlich im Grunde. Ne?
Also, das Konservatorium zeigt ja auch, also das, was für Fußballvereine heute ganz normal sind, ist ja, also ich brauche eine Nachwuchsschule quasi auch für meine Kicker. Ja. Und das hat er eigentlich im Orchester vorgemacht, ne? Und hat gesagt, wenn wir hier ein großartiges, tolles Orchester haben wollen, dann brauchen wir halt auch die Spielerinnen und Spieler, die wir da ausbilden müssen, beziehungsweise den Intellekt, den wir da brauchen in der Stadt.
Genau, ne? Und das funktioniert und das ist ja bis heute so wirksam. Ne? Also bis heute sind ja auch viele Gewandhausmusiker unterrichten in der Musikhochschule, ne? Und geben das weiter. Und es gibt die Mendelssohn Orchesterakademie, also die Orchesterakademie des Gewandhausorchesters, die auch im Mendelssohnhaus spielen, oder die Sonntagsmatineen. Und am vergangenen Sonntag war das wieder der Fall, ein unglaublich tolles Konzert mit den jungen Akademisten. Und die profitieren davon, die sitzen im Gewandhausorchester, in den Sinfoniekonzerten, aber auch im Operngraben und spielen Bachmotetten in der Thomaskirche. Ja. Das ist auch so eine Einzigartigkeit. Ne? Ja, überhaupt. Also dieses tolle Orchester mit diesen drei Spielstätten und dieser Tradition, also das ist schon einzigartig.
Wenn man denkt, dass wir jetzt über Geschichte reden, dann merkt man aber auch, dass das eben nicht so ist, ne? Sondern dass die Geschichte auch immer sozusagen die Zukunft beziehungsweise unsere Gegenwart formt. Also wenn man im Mendelssohn-Haus bei Ihnen ist, übrigens unbedingt hingehen, jetzt auch nach der Renovierung, das ist, also kann man den Tag lang aufhalten und nicht müde werden, dann sieht man auch oben ist das die obere Etage vom ehemaligen Gewandhaus. Wie heißt der? Kapellmeister? Wie heißt der Gewandhauschef? Ja, genau.
Gewandhauskapellmeister.
Genau, Kurt Masur, der sich sehr eingesetzt hat für dieses Haus, strahlt mit Sicherheit auch heute noch auf Andres Nelsons. Welche Rolle spielt sozusagen dieser Dialog zwischen jetzigen Dirigenten, jetzigen Musikerinnen und Musikern, die im Gewandhaus spielen, mit dem von ihnen verwalteten, sehr gegenwärtig aufgearbeiteten Erbe von Mendelssohn?
Also das ist im Grunde, gehört zur DNA Leipzigs. Ne? Also diese Verbindung des Gewandhausorchesters mit Mendelssohn. Mhm. Wie eben erwähnt, er war eben eine recht lange Zeit in dieser Position und 12 Jahre lang und hat das Orchester im Grunde die Grundlage zu dem gelegt, was es heute noch ist und wovon es heute noch profitiert. Ne? Und dieses Bewusstsein, dass Mendelssohn im Gewandhausorchester eine besondere Bedeutung hatte und immer noch hat, die ist, ich würde sagen, im Kopf jeden Musikers, ne? Und sowieso im Kopf jedes Gewandhauskapellmeisters, also jedes Nachfolgers. Und Sie erwähnten Kurt Masur, im Grunde ein Nachfolger Mendelssohns im Amt des Gewandhauskapellmeisters, und der spürte eine ganz besonders starke Passion, Leidenschaft, vielleicht sogar Seelenverwandtschaft, also eine ganz besondere Beziehung zur Musik und zum Werk und zur Kunst Mendelssohns natürlich, aber auch, und ich glaube, das ist das Besondere daran, aber auch zu dem Menschen, zu der Persönlichkeit. Also da war eine große Bewunderung, die über Bewunderung hinausging. Das war eine Verbundenheit. Absolut. Irgendwo. Und wir verdanken Kurt Masur zu großen Teilen auch die Präsenz Mendelssohns in den heutigen Spielplänen, schon zu DDR-Zeiten. Masur ist ja 1970 in das Amt des Gewandhauskapellmeisters gekommen, hat er immer auch auf den Tourneen mit dem Orchester in den Westen, in die USA, Mendelssohn programmiert. Und sei es als Zugabe, aber auch die Sinfonien natürlich und dadurch das Werk Mendelssohns auch verbreitet. Und wir verdanken Masur auch die Rettung des Mendelssohn-Hauses, Sie erwähnten es, vor dem Verfall. Ja. Ne? Und 1997 eröffnet als Museum, als Ort der Musik, als Ort der Begegnung, hier in unmittelbarer Nähe zum neuen Gewandhaus. Und wir können sagen, wir verdanken Masur Mendelssohn in die heutige Position Mendelssohns, aber auch das Mendelssohn-Haus Leipzig.
Ja, und da gibt es genau das, was Sie eben gesagt haben. Und wir verdanken Mendelssohn, dass wir überhaupt dieses Bewusstsein noch haben. Ne? Also das ist immer diese gegensätzliche Wirkung von Geschichte und Gegenwart. Wir haben vor kurzem einen interessanten, kann ich euch nur noch mal zum Nachhören empfehlen, Podcast aufgenommen über Musikmuseen. Also wir haben da mit Sven Friedrich vom Haus Wahnfried in Bayreuth geredet und mit Herrn Böker vom Beethovenhaus in Bonn.
Ja, ein guter Kollege, ja.
Genau, die beide sozusagen uns erklärt haben, wie sie versuchen, Musikgeschichte gegenwärtig zu halten. Und ich habe es eben schon gesagt, das Mendelssohn-Haus wurde grundrenoviert. Da ist noch immer dieser 23-Meter-Korridor, den der Mendelssohn da zur Verfügung hatte, von dem seine ganzen Zimmer ausging. Wie verstehen Sie diesen Job, einen Musiker, einen toten Musiker lebendig zu halten? Was tun Sie dafür, um ihn in unsere Gegenwart zu stellen?
Ja, also das zeigt sich hier bei uns im Mendelssohn-Haus sehr deutlich und sehr schön, die zwei Seiten der Medaille vielleicht gesagt. Mhm. Also zum einen haben wir natürlich die historische Etage, die Belle Etage, die historische Wohnung der Familie Mendelssohns, 300 Quadratmeter mit dem Musiksalon im Biedermeiers, im reinsten Biedermeier-Stil, wo wir jeden Sonntag um 11 Uhr eine Sonntagsmatinee in der Tradition der Familie Mendelssohn bieten und unserem Publikum bieten. Also das ist sehr historisch. Das ist überhaupt nicht modern. Wir achten darauf, diesen Wohnungscharakter, den Eindruck des persönlichen Betretens und Erlebens der damaligen Zeit, der Wohnung Mendelssohns zu vermitteln.
Eine bewusste Zeitreise, ja.
Wir haben da keine moderne Technik, keine modernen Vitrinen, Showcases oder sowas. Das ist wirklich die Wohnung, so wie sie zu Mendelssohns Zeit war. In den im Erdgeschoss, da ist die Neuzeit sozusagen und die Moderne, das Gegenteil, der Kontrast erlebbar. Da zeigen wir sehr modern, in modernen Präsentationen das Leben Mendelssohns von seiner Jugend in Berlin, sozusagen als Wunderkind, seine erste Begegnung mit Goethe, seine Schwester auch, Fanny Mendelssohn, später Fanny Hensel, wie die Entstehung des Gewandhausorchesters, wie dirigiert man? Und wir haben sogar ein Dirigierzimmer. Wir haben einen Raum mit 11 Instrumentengruppen oder auch Stimmgruppen, das lässt sich umschalten, auch auf Chor. Wir haben also ein Dirigierzimmer, wo jeder Besucher selbst dirigieren kann, den Taktstock nehmen kann und dieses virtuelle digitale Orchester dirigieren kann mit mehreren Werken Mendelssohns und also es ist ein ganz tolles, wie ich immer sage, Spielzeug für Menschen jeden Alters.
Aber mein Lieblingszimmer also ist eigentlich die Remise, die dann noch im Garten ist, ne? Weil auch da kann man ja einfach so durch das alte Haus gehen und plötzlich ist im Garten da auch nochmal so ein Ding.
Ja, also wir haben einen wunderbaren Garten, einen Biedermeiergarten im Gartenstile der Mendelssohnschen Zeit. Mhm. Und im Sommer und Frühling ist das hinreißend, da auch seine Zeit zu verbringen. Man kann da auf Bänken sitzen. Wir machen dann natürlich Kinderfeste und Empfänge auch. Und nach den Sonntagsmusiken, die immer um 11 Uhr sind im Sommer, kann man noch einen Kaffee dort nehmen oder ein Glas trinken. Also es ist schon, also ein Journalist hat einmal formuliert, das Mendelssohn-Haus ist ein magischer Ort im Herzen Europas. Ich glaube, das kann man kaum schöner formulieren.
Ja, es klingt kitschig, aber es ist ein bisschen was
dran.
Ne? Also, geht
und diese
hin.
Europäische Dimension, die ist auch sehr wichtig. Wir sind natürlich hier in Leipzig, aber haben dank Mendelssohns europäischer Offenheit, Interessiertheit an anderen Ländern, Kulturen, Menschen, der war ja im Grunde in London genauso und England genauso berühmt wie in Berlin und in Preußen. Er hat Italien bereist, die Schweiz, war in Paris als 16-Jähriger, kannte Goethe, dann Masur mit seinen Dirigaten in New York, Paris, London, Leipzig, in Japan, Israel, Philharmonie. Und jetzt unsere neue Präsidentin Elena Baschkirova, die auch eine großartige Pianistin mit einer Weltpräsenz ist. Also das ist, also dieses Internationale, das und diese Weltläufigkeit, die ist auch bei uns im Mendelssohn-Haus spürbar. Das ist sehr wichtig. Ne? Wir sind ein kleines Haus, aber mit sehr guten Beziehungen und Drähten in die Welt.
Ja, da haben Sie schon angesprochen, Herr Schmeling. Wie setzt man einen Komponisten in die Gegenwart? Natürlich, indem man auch seine Musik spielt. Und dafür haben Sie Mendelssohn-Festwochen installiert und dieses ganze Festival um Mendelssohn herum gruppiert. Das fängt jetzt an am 2. November, wenn ich richtig informiert bin. Ne?
2. November. Am 2. November, genau. Ja. Sie sprechen über die Mendelssohn-Festtage.
Genau, so heißen sie korrekt.
Die Stadt alljährlich stattfinden um den Todestag Mendelssohns, den 4. November. Das ist im Grunde der Anlass der Festtage, die wir mit dem Gewandhausorchester, mit dem Gewandhaus und hier im Mendelssohn-Haus veranstalten. Rund 20 Veranstaltungen, eine Woche lang, dieses Jahr vom 2. November, Sonntag 2. November bis Sonntag 9. November. Und quasi immer um den Todestag, den 4. November, sind in Leipzig die Mendelssohn-Festtage.
Und Sie haben schon gesagt, kuratiert wird all das von Elena Baschkirova, der Pianistin. Und wenn man sich das Line-up anschaut, also ich lese mal vor, Anne-Sophie Mutter, Igor Levit, Gidon Kremer mit seiner Kamerata natürlich, Sabine Meyer, Anna Prohaska, also da haben sie mal nicht klein gestapelt, würde ich sagen, ne?
Ja, so kann man das vielleicht formulieren, wenn Sie das sagen. Also Sie haben recht, wir sind sehr dankbar, dass Elena Baschkirova das so wunderbar kuratiert und sie kennt ganz viele tolle Künstler, die gern nach Leipzig kommen und hier das Programm gestalten und ja, wie Sie andeuten, da sind wir schon stolz drauf.
Auch, natürlich auch
und
noch Nelsons.
Es beginnt natürlich mit dem Gewandhausorchester, Song Jin Cho als Pianist, Andres Nelson dirigiert und erstes Klavierkonzert Mendelssohn und eine Haydn-Sinfonie und Brahms dritte Sinfonie. Also, aber ich möchte nochmal sagen, das Eröffnungskonzert am 2. November ist gleichzeitig ein Benefizkonzert für das Mendelssohn-Haus. Mhm. Und da spielt die bereits von Ihnen erwähnte Anne-Sophie Mutter mit Elena Baschkirova. Und während dieses Konzerts werden nach 9 Jahren zum ersten Mal wieder die Mendelssohn-Preise verliehen. Der internationale Mendelssohn-Preis Leipzig. Und da sind wir auch sehr glücklich und sehr stolz, dass uns das gelungen ist, das wieder zu tun. Und im 10. Todesjahr Kurt Masurs, wohlgemerkt, Kurt Masur ist 2015 verstorben. Und 10 Jahre danach wurde dieser Mendelssohn-Preis, der ja von ihm sehr geprägt war, wurde einfach nicht mehr verliehen, weil es eine andere Situation dann war. Und 10 Jahre danach wollen wir das wieder tun, auch im Geiste und Sinne Kurt Masurs.
Brauchen wir jetzt erstmal einen geistigen Trommelwirbel, bevor Sie verraten, wie es hier weitergeht. Also zwei Preisträger, glaube ich, tatsächlich. Ne?
Ja,
also einmal für Musik und einmal für Europa.
So ist das. Und die erste Preisträgerin ist besagte Präsidentin und wunderbare Pianistin Elena Baschkirova, der wir unendlich viel verdanken. Dafür erhält sie diesen Preis in der Kategorie Musik, vor allem aber für ihre pianistische Karriere, aber auch ihre kulturverbindendes Leben, kann man sagen. Sie hat ja einen Kammermusikfestival sowohl in Berlin als auch in Jerusalem, mhm, und schlägt diese Brücke zwischen den Kulturen sehr erfolgreich, mhm, sehr überzeugend. Das hat auch uns überzeugt. Und der Preisträger in der Kategorie Europa ist Michael Blumenthal, am bekanntesten in Deutschland dadurch, dass er Gründungsdirektor des Jüdischen Museums in Berlin war und hat ein unglaubliches Leben, als Zwölfjähriger aus Berlin emigriert über Shanghai, dann mit seiner Familie zwei Jahre im Ghetto in Shanghai gelebt, um dann in die USA zu emigrieren, hat es dort bis zum US-Finanzminister gebracht, also ein unglaubliches Leben. Er hat ein Buch geschrieben, eine Autobiografie, in 80 Jahren um die Welt, heißt das.
Und das ist auch schon vor 20 Jahren gewesen. Ja,
das ist, haben Sie jetzt sehr schön gesagt, vor fast 20 Jahren war das. Er kommt im Alter von 99 Jahren aus Princeton in Pennsylvania zu uns, um am 2. November zu uns zu sprechen. Und ich glaube, wir können gespannt sein, was er in heutiger Zeit uns zu sagen hat.
Absolut. Und da kann ich euch nur sagen, das stelle ich euch in die Showlinks zum Podcast. Wir haben über eine Stunde mit Herrn Blumenthal geredet, vor ungefähr einem halben Jahr, glaube ich. Da ging es vor allen Dingen um den Zustand der Kulturszene in der neuen Regierung von Donald Trump und wie er darauf guckt und wie verzweifelt er eigentlich auch ist darüber, wie Kultur in den USA wieder eingeschränkt wird. Also das ist wirklich dieser alte, weise Mann, kann man glaube ich sagen. Also das müsst ihr euch unbedingt anhören. Ich stelle es euch nochmal in die Shownotes und wer sich das angehört hat, hat sich dann auch qualifiziert, um zu den Festtagen zu gehen und dort seinen Vortrag anzuhören, würde ich mal sagen. Also wirklich großartiger Preisträger. Lassen Sie uns noch ganz kurz sagen, also wir haben jetzt das Haus, wir haben die Festtage, wir haben die Künstlerinnen und Künstler, die auftreten werden, besprochen. Was mir auch aufgefallen ist, es ist ja nicht nur ein Line-up von Stars der Musik, sondern es ist tatsächlich auch konzeptioniert. Also es gibt zum Beispiel eine Programmlinie, die heißt Frauen um Mendelssohn, die sie haben. Und dann haben sie ein, glaube ich, schon fast Ritual, ne? Die Konzerte zur Todesstunde, wo man wieder innegeht. Und das ist für mich auch etwas, was symptomatisch für Ihre Arbeit im Mendelssohn-Haus ist, was Sie eben gesagt haben. Auf der einen Seite haben wir die Besinnung auf das Alte, ja, also diese Konzerte zur Todesstunde, und auf der anderen Seite haben wir immer wieder die Ideen, wie stellt man das in die Gegenwart mit Frauen und Mendelssohn. Wie passen diese beiden Programmpunkte zusammen?
Ja, also das ist, wie Sie sagen, uns ist das sehr wichtig, da auch Akzente zu setzen und bestimmte Aspekte in den Fokus zu rücken jedes Jahr. In diesem Jahr sind es eben die Frauen um Mendelssohn. Sagen wir mal, die Frau an seiner Seite, Mendelssohns Ehefrau Cecile Mendelssohn, ist relativ wenig beachtet, obwohl sie auch ein großes Talent hatte, jetzt nicht im musikalischen Sinne. Es gibt so eine schöne Anekdote, ein Bonmot, wo Mendelssohn auf die Frage, was er an seiner Frau besonders schätzt, sagt, dass sie eigentlich nicht musikalisch ist. Ja. Also, nein, aber sie ist als bildende Künstlerin hervorgetreten. Und wir haben eine kleine Ausstellung im Gartenhaus, genau, in unserer Remise, Cecile Mendelssohn, die unbekannte Schöne, wo man wirklich sieht, wie talentiert sie auch ist. Und
vor allem Blumen gibt es da, ne? Blumenbilder wirklich
absolut,
wunderschön.
Ja. Ja. Mhm, genau. Ja. Und aufgrund der Zeit, in der sie lebten, das nicht wirklich zur Geltung kommen konnte. Ne? Und das ist uns sehr wichtig. Wir machen auch Führungen zu dem Thema während der Mendelssohn-Festtage. Und dann erwähnten Sie das Konzert zur Todesstunde, was immer sehr berührend ist, sehr eindrucksvoll. Felix Mendelssohn-Bartholdy ist am 4. November 1847 im Mendelssohn-Haus in seiner Wohnung verstorben.
Mit nur 38 Jahren.
Ja. Hat 4 Wochen zuvor einen Hirnschlag bekommen, hat dann 2 weitere, und an dem 3. verstarb er dann am 4. November. Seine geliebte Schwester, zu der er eine besondere Beziehung hatte, Fanny. Fanny Mendelssohn, Fanny Hensel, war im Mai des Jahres verstorben. Und das hat ihn im Grunde kann man sagen, darüber ist er nicht wirklich hinweggekommen und ist dann quasi im Oktober selber oder im November selber verstorben. Und das war kurz nach 21 Uhr in der Wohnung. Und direkt im Nebenraum oder zwei Räume weiter ist der große Musiksalon. Und da erinnern wir an diesen 4. November immer mit sehr passenden Programmen, würde ich sagen. In diesem Jahr ist es René Pape mit Elena Baschkirova, die Antonin, die Dvořáks biblische Lieder interpretiert.
René Pape, also der große Bass, genau.
Ja, und wir hatten auch, im letzten Jahr war Martina Gedeck da, die Schauspielerin, auch mit Elena Baschkirova. Also es waren,
wir sehen, die Dresdner dürfen auch noch nach Leipzig kommen, das ist ja beruhigend.
Absolut, absolut. Also das ist ein wirklich sehr beeindruckendes Konzert. Es ist im Musiksalon des Mendelssohnhauses, hat dadurch 70 Plätze nur im Angebot und im Publikum. Also man sollte sich früh bemühen. Mhm. Aber es ist absolut den Besuch wert.
Da ist auf jeden Fall Aura in der Luft, wie im ganzen Mendelssohn-Haus, das ich euch wirklich empfehle, wenn ihr es nicht schafft, am 2. November oder die folgenden Wochen nach Leipzig zu kommen, um das Programm der Festtage anzuhören und anzuschauen. Ihnen erstmal vielen Dank. Am 2. November geht's los. In was für einem State of Mind ist man denn da? Man arbeitet ein Jahr lang, mehr wahrscheinlich an so einem, an den Festtagen. Ist bei Ihnen jetzt schon die Entspannung, weil es steht alles, oder fängt jetzt die Anspannung erst an?
Also Anspannung ist vielleicht etwas übertrieben, aber man merkt schon, dass es an zu kribbeln fängt, aber der Höhepunkt ist da noch nicht erreicht. Das kommt noch.
Okay, dann lassen wir es noch ein bisschen weiter kribbeln. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns einen Einblick in erstens das Leben von Mendelssohn gegeben haben, dann natürlich Geschmack gemacht haben auf die Festtage. Vielen herzlichen Dank und toi toi toi, alles Gute, Herr Schmeling.
Vielen Dank, sehr gerne. Dankeschön.
Patrick Schmeling war das von den Mendelssohn-Festtagen in Leipzig. Wie gesagt, am 2. November beginnt es. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr in Leipzig seid. Unbedingt das Mendelssohn-Haus angucken. Ach, Leipzig ist eh eine Reise wert. Vielleicht sehen wir uns da. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.